Ja, das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, weil sie hatte keine Zahnschmerzen. Die Zähne waren zwar insgesamt ein bisschen verlängert, sahen so aus, wie man das ja manchmal auch bei alten Patienten hat, aber bei so einer jungen Patientin war es doch sehr ungewöhnlich. Dann habe ich ein Röntgenbild gemacht und habe mir das Röntgenbild angeschaut und habe gesagt, das kann irgendwie nicht wahr sein. Also die hatte irgendwie was anderes, aber das sah nicht so klassisch aus, wie man sich das typischerweise vorstellt, wenn man so Zahnfleischentzündung oder sowas hat. Und als sie dann den Befund gemacht haben, als sie da die Aufnahme gemacht haben, haben sie sofort stationär aufgenommen. Und dann war also richtig großes Kino. Sie wurde auf den Kopf gestellt, nicht? Weil sich tatsächlich im Kernspin und auch im Schädel-CT bestimmte Veränderungen gezeigt haben. Sie hatte ganz komischerweise im Gehirn Veränderungen, die man eigentlich sonst nur bei diesen American Football-Spielern sieht, die permanent im Kontakt sehen, wo die ganz häufig mal Kopfverletzungen haben oder Boxer, die immer die Schläge einkassieren müssen.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose, der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Dr. Dr. Manfred Nilius, Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Er leitet eine Praxisklinik für ästhetische Zahnmedizin und Gesichtschirurgie in Dortmund. Schon früh entdeckte er sein Interesse an Naturwissenschaften und Philosophie, entschied sich aber schließlich für ein Medizinstudium. Nach seinem praktischen Jahr beschloss er, zusätzlich Zahnmedizin zu studieren. Heute sprechen wir über eine junge Frau, die mit der Empfehlung zu ihm kam, ihr wegen einer Zahnfleischentzündung alle Zähne zu ziehen. Aber als die Patientin von ihren anderen Beschwerden erzählte, zum Beispiel von ihren bläulich verfärbten Schienbeinen, brachte das die überraschende Wendung.
Ich hatte eine Überweisung von einem zahnärztlichen Kollegen und auf dem stand drauf, Verdacht auf Parodontitis, bitte alle Zähne entfernen.
Oha.
Ja, das ist ja für einen Kieferchirurgen eigentlich ungewöhnlich, dass man sowas mal bekommt. Aber die Patientin, jung, dynamisch, 39 Jahre alt, sah für mich überhaupt nicht wie jemand aus, der tatsächlich so eine entfauste Prognose hat. Und dann habe ich ein Röntgenbild gemacht und habe mir das Röntgenbild angeschaut und habe gesagt, das kann irgendwie nicht wahr sein. Also die hatte irgendwie was anderes, aber das sah nicht so klassisch aus, wie man sich das typischerweise vorstellt, wenn man so Zahnfleischentzündung oder sowas hat. Das war schon ganz interessant. Und dann habe ich auch gesagt, ich glaube, ich muss mir das nochmal genauer angucken. Ja.
Lassen Sie uns nochmal da am Anfang noch mal genauer hinschauen. Also Patientin Ende 30, dynamisch und irgendwie fit, wird Ihnen zu Ihnen überwiesen. Und da steht drauf, bitte alle Zähne ziehen. Da läuft es ja bei mir schon kalt den Rücken runter. Also ich habe natürlich wie viele Hörerinnen und Hörer Respekt vor dem Zahnarzt. Und immer wenn irgendwas ist, denke ich, oh, hast dich so gut gekümmert um deine Zähne und hin und her und geputzt und Zahnseide. Und jetzt ist wieder was, wenn da auf einer Überweisung steht, alle Zähne ziehen. Das ist ja, also das klingt ja für den Laien ganz schrecklich. Parodontitis, erklären Sie mal bitte, was das ist und warum muss man da alle Zähne gezogen bekommen?
Also eine Parodontitis ist relativ einfach erklärt. So ein Zahn, der steckt ja im Zahnfach, im Knochen drin und wird von sogenannten parodontalen Fasern festgehalten. Ja, wie so ein Baum, der seine Wurzeln hat, hat auch der Zahn so seine Bänder. Und wenn dieser Bandapparat kaputt ist, ja, dann werden Zähne locker. Oftmals gibt es dann auch einen Verlust von Knochen und dann fallen die Zähne raus, weil sie locker werden. Und dann muss man die entfernen. Man erkennt das häufig auch an einer Zahnfleischentzündung, die dann schmerzhaft ist. Oder beim Zähneputzen blutet es dann. Und das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, weil sie hatte keine Zahnschmerzen. Die Zähne waren zwar insgesamt ein bisschen verlängert, sahen so aus, wie man das ja manchmal auch bei alten Patienten hat. Aber bei so einer jungen Patientin war es doch sehr ungewöhnlich.
Mhm.
Sie haben ein Röntgenbild gemacht. Was haben Sie da drauf gesehen und was sieht man üblicherweise bei so einer Entzündung und was haben Sie da entdeckt? Wie passte das zusammen oder auch nicht?
Also eine Parodontitis kann an einem Zahn sein. Dann hat man halt einen faulen Zahn, der muss raus. Das ist relativ häufig. Bei ihr war es so, dass sie an allen Zähnen im Knochen Veränderungen hatte, die aber nicht auf nur eine Auflösung waren, sondern sie hatte alle Stadien. Sie hatte Auflösungserscheinungen, sie hatten Knochenneubildung, sie hatte an der Wurzelspitze sogenannte Knochennester, so nidusartige Veränderungen, die auf einen sehr harten Knochen sprechen. Also alles im Grunde genommen sprach überhaupt nicht für eine Parodontose. Aber wenn man in den Mund hineingeschaut hat, sah es aus, als hätte sie in der Zahnfleisch entzündet. Eine chronische.
Bevor wir den Weg weitergehen, den Sie beschritten haben oder gemeinsam nachvollziehen, ich habe das ja gesagt, also mir ist da gleich mal so eine Gänsehaut, bei mir ist eine Gänsehaut entstanden oder so ein kleiner Schauer über den Rücken runtergelaufen, alle Zähne ziehen. Wie haben Sie denn die Patientin erlebt? Die ist ja wahrscheinlich nicht bei Ihnen reingekommen und hat gesagt, ja, ich habe hier mal eine Überweisung, gucken Sie mal. Das ist ja doch irgendwie eine ganz schöne Ansage.
Ja. Die war natürlich total frustriert und am Boden zerstört. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Und natürlich sagte sie mir auch, ich habe das schon immer gehabt. Ich habe schon als Kind immer schlechte Zähne gehabt. Und dann habe ich, das ist eigentlich alles ganz ungewöhnlich. Die war natürlich niedergeschlagen und hat er sich dann quasi schon auf seine Plastikprothese eingestellt. Nicht? Mhm. Und das war, da erstmal jemand rausholen und sagen, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht können wir es ja umgehen mit einer speziellen Therapie. Es gibt ja ganz moderne Parodontosebehandlungen mittlerweile. Wir selbst haben bei uns in der Klinik auch eine Dentalhygienikerin, die ist spezialisiert, die hat 3 Jahre Aufbaustudium gemacht. Die wollte ich auf alle Fälle dann immer noch mal zu Rate ziehen. Und die hatte ja auch tatsächlich mit ihren 39 Jahren noch ihre Zähne. Einige waren schon gezogen worden, aber als sie da so dastand, da muss man sie ja erst abholen und sagen, nein, wir gucken uns das erstmal in Ruhe an und dann machen wir mal eine Bestandsaufnahme. Mhm. So haben wir es ja dann auch gemacht. Mhm. Wir haben dann ein dreidimensionales Röntgenbild gemacht und der Vorteil dieser dreidimensionalen Aufnahme ist dann, dass man quasi auch die Knochendichten messen kann. Und dann haben wir, dann habe ich mich erst nochmal hingesetzt und habe erstmal nochmal Literaturstudium gemacht, habe gesagt, was passt denn eher als eine ganz klassische aggressive Parodontitis in das Krankheitsbild rein, ne? Mhm.
Erklären Sie doch bitte mal die klassische Parodontitis. Wo kommt die her? Ich sag jetzt mal schlechtes Zähneputzen, Veranlagung, weil man raucht, weil man die falschen Sachen isst oder hat man da einfach Pech?
Ja, man kann Pech haben. Also es gibt Patienten, die haben eine Karies. Die Karies wandert runter bis zum Übergang von der Zahnkrone zum Zahnhals. Dann entzündet sich das Zahnfleisch, geht etwas in die Tiefe, dann kommen Bakterien in der Mundhöhle ja häufig vor. Eine schlechte Mundhygiene ist sicherlich auch nachteilig. Wenn man seinen Zahnstein nicht regelmäßig entfernen kann, auch das schon zu einer Parodontose führen, dann hat man meistens Frontzähne, die dann locker werden. Also das ist schon auch tatsächlich eine Erkrankung der Schmutznische, wenn man so sagen will. Aber es gibt auch Erkrankungen, zum Beispiel die Leukämie. Da schafft der Körper es nicht mehr, diese Bakterien, die in der Mundhöhle sind, entsprechend zu behandeln mit dem normalen Immunsystem. Und dann gibt's eben tatsächlich eben auch bei Schwerkranken oder bei HIV-Patienten kann das vorkommen, die Immunschwäche haben. Da gibt's eben auch tatsächlich mal so eine systemische Erkrankung, die eine Parodontose machen kann. Die häufigste ist an einem Zahn. Es gibt aber auch generalisierte Formen, wo alle Zähne betroffen sind. Wir alle kennen das, wenn man so ein Herpes hat in der Mundhöhle oder so Aften, das sind so schmerzhafte Veränderungen, die können dann auch auf alle Zähne übergreifen oder auf das Zahnfleisch übergreifen.
Gut, dann können wir uns das sozusagen bei der klassischen Parodontitis ein bisschen besser vorstellen, wo das herkommt. Nun haben Sie sich hingesetzt und nochmal die Fachliteratur gewälzt. Sie haben bei der Patientin, so haben wir das im Vorgespräch, haben Sie mir das erzählt, auch nochmal genauer nachgefragt. Irgendwie passt das nicht. Erzählen Sie doch mal ein bisschen mehr von sich. Was haben Sie noch so? Was hat sie Ihnen erzählt, woran sie noch so leidet?
Ja, also was sie häufig hat, dass sie umknickt zum Beispiel, das war eine Sache. Dann hat sie an den Schienbeinen ganz bläuliche Veränderungen gehabt. Ja, das war schon, das sah aus wie so abgestorbene Haut. Und auf Nachfrage sagte sie, dass sie sich, wenn sie sich verletzt oberflächlich, dass dann auch manchmal kleine Knochenstücke aus ihrem Schienbein da rauskommen und dann so langsam vor sich hin faulen, dass die Blutung verzögert ist, beziehungsweise die Rinnung, dass quasi, wenn sie sich verletzt, dass das dann auch mal ein, zwei Stunden nachblutet. Dann sagte sie mir auch, dass sie im Gebärmutterbereich da bestimmte Zwillingsbildungen hat, da eine Anomalie hat. Dann hatte sie eine Colitis ulcerosa, eine Darmerkrankung. Das passte auch irgendwie alles nicht so richtig rein. Etwas Augenprobleme hatte sie auch. Ja, das war jetzt alles nichts, was irgendwie hindeutete auf eine Parodontitis-Ursache.
Das mit den Schienbeinen, Sie haben das ja gerade ein bisschen beschrieben, haben Sie sich die Schienbeine mal angeguckt? Also bläulich oder verfärbt und dann mit, wenn sie erzählt hat, so da kommen auch manchmal beim Anstoßen kleine Knochenstückchen raus. Das klingt ja spektakulär und sehr, ja, unangenehm, anstrengend für Sie.
Also ich hatte mit der Patientin vorhin es vereinbart, weil der Knochen so auffällig war, dass wir eine Biopsie machen, eine Knochenuntersuchung machen und die in spezielle Laboratorien schicken, dass man dort eine genaue Diagnostik des Knochens macht. Es stand nämlich im Raum, dass es sich eventuell um eine tumoröse Erkrankung handelt. Und als sie bei mir auf dem OP-Tisch dann lag mit ihrer Dreiviertelhose, dann sah man schon die Ränder und habe ich gesagt, was haben Sie denn da für Veränderungen an den Beinen? Ja, und dann haben wir erstmal eine ganz körperliche Untersuchung gemacht und dann haben wir halt diese Sachen festgestellt, dass sie quasi diese Veränderung an den Schienbeinen hat. Ich habe dann tatsächlich auch eine Probe noch aus den Schienbeinen genommen und habe das in die Dermatologie geschickt und habe gesagt, können Sie mir mal sagen, was das ist? Mhm. Ne? Das sieht man als Zahnarzt oder als Kieferschuppen natürlich auch nicht so häufig, so ein Schienbein, was bläulich verändert ist, und zwar beide. Das sprach also für eine Veränderung, die nicht nur einmal irgendwie eingetreten ist. Und das hatte sie tatsächlich aus ihrer Kindheit schon.
Mhm. Ich rekonstruiere nochmal oder fasse zusammen diese bläulich oder dunkel verfärbten Schienbeine, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, Dinge, die sie seit der Kindheit schon kannte und mit sich ja mitschleppte und damit irgendwie zurechtkommen musste. Was hat denn diese Biopsie aus dem Knochen ergeben? Ich nehme an, Sie haben auch eine aus dem Kieferknochen gemacht und nicht nur an den Schienbeinen. Ist da was rausgekommen?
Ja, Normalbefund.
Ah, okay.
Ja, im Grunde genommen also sind wir da gar nicht weitergekommen. Es stand ein bisschen drin, dass man etwas mehr Kollagen im Knochen hat, als man das sonst so sieht. Aber das kann auch mal sein, wenn man wenn man viele Untersuchungen macht, dass der eine Patient etwas mehr Kollagen hat und der andere halt weniger. Es gibt Menschen, die haben eine straffe Haut und die anderen haben halt eine weniger straffe Haut. Auch das kann sich auch mal ändern, dass da die Kollagenfibrillen, die Bänder sozusagen im Knochen etwas anders sind. Und also im Grunde genommen war es ein Normalbefund. Und ich habe das dann nochmal in ein Speziallabor geschickt, in ein zweites, also zwei unterschiedliche Unikliniken, die kamen zu dem gleichen Ergebnis, war also Normalbefund.
Hm. Das ist ja seltsam, würde ich sagen, oder hat Sie wahrscheinlich auch überrascht, oder?
Ja, das ist richtig, das hat mich auch überrascht und vor allen Dingen habe ich dann nochmal drüber nachgedacht, dass sie ja sowohl Auflösungserscheinungen als auch Verkalkungszeichen hat im Körper und dass man da quasi so eine Kette bilden kann. Erst ist eine Entzündung, dann heilt die Entzündung eventuell aus, dann kommt das zu einer übermäßigen Verkalkung. Das sieht man ja auch sonst, wenn im Körper Wundheilung stattfindet. Wenn so ein Knochen bricht zum Beispiel, bildet sich ja so ein Kallus. Wenn man aus dem Kallus eine Probe nimmt, hat der wahrscheinlich mehr Kollagen, als wenn man aus einem normalen Knochen eine Biopsie nimmt. Mhm. Und das einzuordnen war nicht einfach.
Haben Sie denn noch andere Untersuchungen gemacht, auch mal das Blut angeguckt? Macht man ja vielleicht als Mund-Kiefer-Gesichtschirurg auch nicht jeden Tag eine Blutentnahme. Haben Sie das gemacht?
Wir haben alles untersucht. Ich habe alle Knochenstoffwechselparameter untersucht. Die normalen Werte sowieso, wie sieht's mit der Nebenschilddrüse aus? Gibt es da im Calciumstoffwechsel, im Phosphatstoffwechsel irgendwelche Veränderungen? Das waren so die allgemeinen Vorhaben. Die waren alle im Normbereich. Diese junge Frau war topfit, was ihre Blutwerte anging. Dann habe ich gesagt, wir brauchen spezielle Werte zum Thema Kollagenstoffwechsel, zum Thema Hormone. Alles durchgecheckt. Ich habe sie in die Augenklinik wegen der Augengeschichte geschickt. Der Kollege aus Dortmund sagte mir, jetzt eine super tolle Patientin, topfit, sehr sympathisch, aber von den Augen überhaupt kein Problem. Ich habe sie in die Kardiologie geschickt, weil ich so in die eine oder andere Richtung schon mal so ein bisschen gedacht habe, um das abzuklopfen. Kardiologisch alles super. Die Dermatologie sagte mir, scheint eine Fettstoffwechselstörung zu sein, am Bein gar nicht ungewöhnlich, gibt's halt mal. Also im Grunde genommen Normalbefund. Ja, und dann habe ich mich noch mal weiter damit quasi auseinandergesetzt und habe noch mal Fachliteratur studiert und bin dann so nach Wir hatten noch keinen einzigen Zahn bis zu dem Zeitpunkt gezogen. Wir haben nur parodontale Behandlung gemacht und bin dann so auf die eine oder andere Richtung gestoßen, wo ich gesagt habe, da musst du ein bisschen nochmal genauer nachschauen.
Ja. Bevor wir da noch in die Tiefe gehen oder Sie das gleich verraten, was Sie da rausgefunden haben, ich glaube, es gab auch noch eine Aufnahme des Schädels bzw. des Gehirns. Was ist denn daraus gekommen? Das fand ich sehr ungewöhnlich, als Sie mir das im Vorhinein erzählt haben.
Ja, das war ganz witzig. Ich bin im Rahmen meiner Recherche dann tatsächlich über etwas gestoßen, habe gesagt, das musst du bitte abklären. Also ich wusste, sie hatte irgendwie Probleme mit den Augen. Es war aber nicht das Auge selbst, sondern möglicherweise eine Verschaltung, so habe ich mir das vorgestellt, dass im Gehirn bestimmte visuelle Informationen falsch verarbeitet werden. Dann habe ich gesagt, okay, wir überprüfen das. Ich schicke sie jetzt mal zum Radiologen, zur Radiologin und lasse ein Schädel-CT machen. Ich wollte eigentlich wissen, ob da bestimmte Veränderungen im Gehirn sind, nicht? Und das war ganz witzig, weil parallel zu den Blutuntersuchungen habe ich dann der Patientin gesagt, ja, Sie müssen dann und dann müssen Sie aber morgens direkt ins Blutlabor gehen um 5 Uhr, weil da bestimmte Werte nur morgens auftreten und so weiter. Und in dem Maße kam sie dann eine Woche später, weil ich noch eine Nachforderung hatte. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wie war es? Haben Sie denn den radiologischen Befund schon gemacht? Ich muss nämlich noch ein bisschen Blut von Ihnen abnehmen. Da sagte sie, naja, hätte ich das mit dem Blut gewusst, dann hätten die das im Krankenhaus auch direkt machen können. Ich sage, Moment mal, Sie waren im Krankenhaus? Warum waren Sie im Krankenhaus? Ja, Sie hatten mich ja da zum Radiologen geschickt und die haben sich erst dann amüsiert, was denn da ein Zahnarzt da, warum der denn da einen Schädel, eine Kernspinne haben will und so weiter. Und als sie dann den Befund gemacht haben, als sie da die Aufnahme gemacht haben, haben sie sofort stationär aufgenommen. Und dann war also richtig großes Kino. Sie wurde auf den Kopf gestellt, nicht? Weil sich tatsächlich im Kernspin und auch im Schädel-CT bestimmte Veränderungen gezeigt haben.
Was war denn da im Hirn zu sehen, dass dann die Kolleginnen und Kollegen gleich so in Alarmbereitschaft versetzt worden sind?
Ja, das erste war, ist eine junge Dame, 39, hochgradige Verdacht auf Multiple Sklerose. Das war das erste. Dann hat man eine Liquoruntersuchung gemacht, also Hirnwasser untersucht, Rückenmarkspunktion gemacht. Da waren aber keine klassischen Hinweise. Also auch da wieder eigentlich ein Normalbefund. Aber sie hatte ganz komischerweise im Gehirn Veränderungen, die man eigentlich sonst nur bei diesen American Football-Spielern sieht, die permanent in Kontakt sehen, wo die ganz häufig mal Kopfverletzungen haben oder Boxer, die immer die Schläge einkassieren müssen. Und die hatte überall in der weißen Substanz kleine Verkalkungsherde, die immer für Mikroblutungen im Gehirn gestanden haben, nicht? Und das, ja, das war schon auch ganz spannend. Die haben sie dann eine Woche dann im Krankenhaus untersucht, aber mussten sie dann im Grunde genommen mit einem Verdacht auf oder nicht auszuschließende Multiple Sklerose oder Kardasil, so heißt dann diese Erkrankung mit diesen Mikrospots, haben sie dann wieder entlassen. Und dann kam sie einen Tag später zu mir und ich sagte dann, ja, ich muss noch ein bisschen Blut abnehmen. Und dann sagt sie, ja, gucken Sie sich meine Arme an, alles grün und blau. Ich bin seit einer Woche auf den Kopf gestellt worden, nicht? Ja.
Das heißt, sie ist ja dann wirklich durchgecheckt worden von oben bis unten, also im Krankenhaus dann neurologisch angeguckt worden, mit dieser Verdachtsdiagnose oder dieser fraglichen Verdachtsdiagnose entlassen worden. Sie hatten gesagt, die Dermatologen haben schon drauf geguckt, die Knochenbiopsie ist angeguckt worden, das Blut ist gecheckt worden und, und. Jetzt war sie wieder bei Ihnen. Wie haben Sie weitergemacht?
Ja, ich habe mir noch mal wieder die Familie angeschaut. Ich habe gesagt, ich brauche alle Erkrankungen von ihren Geschwistern, von ihren Onkels, von ihren Tanten. Habe mir die ganze Familiengeschichte noch mal angeschaut, weil sie eben auch gesagt hat, dass sie das schon seit ihrer Kindheit hat. Ja, und dann habe ich noch mal mit diesen Diagnosen auch von den Radiologen und den Normalbefunden habe ich noch mal eine gezielte Literatursuche gemacht und dann kamen so viele Sachen zusammen. Also sie hat diese sogenannte Pergamenthaut mit den Hämatomen, mit den Blutergüssen, die Haut riss quasi seit der Kindheit immer wieder auf. Dann hatte sie Schulterprobleme, ab und zu mal ausgerenkt, dann auch ein Oberschenkel, dann diese Uterusfehlbildung, so bestimmte Nahrungsmittelintoleranzen und letztlich hatte ich das Gefühl, ich habe so eine Kiste mit Puzzleteilen, aber aus 5 verschiedenen Puzzeln. Und das Bild ergab sich noch nicht so richtig. Und ja, faktisch habe ich dann insgesamt so 2-3 Monate die Literatur gewälzt und bin dann über eine einzige Literaturstelle gestolpert aus dem Jahr 1996, die so viele Sachen zusammengebracht hat.
Und da war ein Patient oder eine Patientin oder mehrere Patienten, die ähnliche Sachen zeigten wie Ihre Patientin? Wie sind Sie da drauf gekommen? Also hat es da plötzlich sozusagen geklingelt, Moment, das passt. Wie war das?
Ja, also ein bisschen geklingelt hat das schon. Zumindest war diese Form der Hirnerkrankung beschrieben im Zusammenhang mit einer bestimmten Form von Bindegewebserkrankung. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Bindegewebe heißt, die Blutgefäße, die reißen schneller ein, passt. Also okay, nicht schlecht. Bindegewebe macht Kollagen, Kollagen macht Dehnung oder Nichtdehnung, passt auch zur Schulterveränderung, zur Luxation. Sie knickt häufiger, passt auch. Bindegewebe habe ich auch im Parodontium, im Zahnfleisch. Passt irgendwie auch, aber irgendwie scheint was mit diesem Bindegewebe nicht zu stimmen. Und da bin ich nochmal mehr in die Tiefe gegangen und habe mich quasi dann nochmal mit der Biochemie, da bin ich wieder in meiner Grundschulzeit, habe ich wieder mal mit der Biochemie auseinandergesetzt und habe dann mal die Fachliteratur zum Thema Kollagenstoffwechsel nochmal durchgeschaut. Und dann habe ich mir schon gedacht, du kannst es schon eingrenzen. Ich hatte da so 4, 5 verschiedene Diagnosen im Raum. Bei dem einen war ein Röhrenwachstum, ein längeres Wachstum. Das passte also auch in diese Knochengeschichte rein. So ganz fassbar war es noch nicht. Ja, musste ich also nochmal weitergehen. Ja? Und dann, ja, letztlich habe ich dann gesagt, nachdem auch die ganze Familiengeschichte auftauchte mit immer wieder Veränderungen im Knochen oder auch Krebserkrankungen und so weiter. Und dann, ja, da habe ich gesagt, wenn Sie einverstanden sind, würde ich ganz gerne eine genetische Untersuchung machen. Mhm. Und ja, die wurde dann auch durchgeführt.
Wie hat sie das aufgenommen so? Sie haben jetzt 2, 3 Monate oder mehrere Wochen recherchiert, sich da durch die Fachliteratur durchgearbeitet. Dann treffen Sie wieder und sagen, ich würde gerne genetische Untersuchung machen. War sie gleich dabei, endlich mal irgendwie in eine Richtung weiterzugehen?
Also ich glaube, dass die Patientin mit diesen ganz vielen Sachen, die sie immer wieder hatte, ja, dass sie das Gefühl hatte, da kümmert sich mal einer. Das hat sie mir auch so gesagt. Dass sie da am Ball bleiben, finde ich irgendwie total toll. Irgendwie hat mich dann aber auch der Detektiv gepackt und da habe ich gesagt, nee, jetzt willst du das irgendwie rauskriegen. Das kann nicht sein, dass man das nicht erklären kann. Okay, man kann viele Sachen nicht erklären, aber also da hat sie gesagt, ja, kein Problem mit, will ich sofort machen. Und ich sage, ja, wir müssen nur gucken, wie es mit der Kostenübernahme aussieht, weil so eine Paneluntersuchung, die ist natürlich auch entsprechend kostenintensiv, nicht? Wenn man die komplette Genetik, die Chromosomen auf spezielle Veränderungen untersucht, ist das kostenpflichtig. Und man muss auch sagen, das hat ja auch eine Konsequenz. Wenn nämlich hinterher was rauskommt, ja, dann muss man ja auch überlegen, komme ich mit dem Ergebnis klar? Ja, das ist schon wichtig. Und diese Patientin hat sich da wirklich famos, die war ganz nah dabei, die hat eine tolle Compliance, eine ganz tolle Mitarbeit gezeigt, die hat ja auch alles über sich ergehen lassen und wollte es letztlich dann auch wissen, sozusagen, was ist das Gebäude über meinen ganzen Erkrankungen, wie nennt man das überhaupt, ne? So haben wir es gemacht.
Was ist denn dann letztlich dabei rausgekommen? Sie hatten ja schon was im Hinterkopf, in welche Richtung das gehen könnte. Können Sie uns mal aufklären, was ist da was ist da letztlich rausgekommen?
Das fand ich, also ich will das mal so erklären. Ja, das ist so, die Zähne, die stehen wie Häuser, aber sind auf so einem brüchigen Boden, haben keinen Halt wegen dieser Parodontose. Ne? Also dann hat man die Haut, die immer diese Veränderung hat und letztlich hat sie aber auch diese Überbeweglichkeit der Gelenke. Da habe ich gedacht, dann sah sie aber auch eine große, schlanke Frau, hatte schöne, lange Finger. Da denkt man sofort an bestimmte Syndrome. Und eines war zum Beispiel, dass ich mir gedacht habe, ein Marfan-Syndrom könnte es sein. Sie haben auch so spinnenartige Glieder, relativ lang. So ein klassischer Typ ist auch so Abraham Lincoln gewesen, wenn man sich so ein Bild vor Augen machen möchte. Also ein Typ, der sitzt, der relativ groß, langes Gesicht und lange Arme und so weiter. Also so ein Typ Abraham Lincoln weiß ich also auch. Oder Joey Ramone, für den ist das nachgewiesen, dass der das hatte. Und dann hatte ich so die zweite Sache, sind es braune Tumoren, sind es Veränderungen von Einblutung im Knochen, weil die Gefäße kaputt gegangen sind. Das würde dann wieder in das Bindegewebe sprechen. Und dann habe ich gesagt, ich brauche eine Paneluntersuchung. Und die haben wir dann im Dezember tatsächlich in Auftrag gegeben. Und dann hat es 6 Wochen gedauert, bis ich das Ergebnis hatte. Und das war dann Anfang Januar. Und dann wussten wir es ganz genau.
Sie haben es gerade schon im Erzählen erklärt, aber nochmal, weil es jetzt als Stichwort fiel, eine Paneluntersuchung, was ist das? Hört man nicht so oft, deswegen vielleicht nochmal als kleine Volte erklärt, bitte.
Ja, also wenn man sich so ein Klavier vorstellt und jede Taste, jede weiße und jede schwarze Taste ist ein Gen, dann prüft man, wie die sich anhört. Und das macht man mit Hilfe einer sogenannten Paneluntersuchung. Man untersucht also das komplette genetische Material auf bestimmte Erkrankungen, die bekannt sind. Das ist eine Paneluntersuchung. Mhm. Und das dauert natürlich entsprechend lange. Das sind aufwendige Verfahren. Die werden von Speziallaboratorien gemacht. Und wenn dann irgendeine Gensonde anspringt und sagt, da ist ein Fehler in dem und dem Chromosom, ist es das und das Gen. Wir kommen jetzt schon in die Richtung von genetischen Erkrankungen. Ne? Mhm. Das ist ja letztlich das Ende der Geschichte gewesen. Mhm. Dann springt es an und dann hat man den definitiven Beweis, dass es sich hier um eine genetische Veränderung handelt. Oder in diesem Fall auch handelt.
Was ist denn rausgekommen bei der Untersuchung? Jetzt wollen wir es endlich wissen.
Ja, rausgekommen ist ein sogenanntes parodontales Ehlers-Danlos-Syndrom. Da musste ich auch erstmal nachgucken, gebe ich ganz ehrlich zu. Denn dieses Syndrom ist eigentlich erst 2018 beschrieben worden von einer Kollegin, Professorin aus Innsbruck. Und ich kannte das eigentlich nur ganz peripher im Rahmen meiner dermatologischen Ausbildung, meiner medizinischen Ausbildung als Ehlers-Danlos Typ 8.
Mhm. Ja. Ehlers-Danlos-Syndrom an sich hat man vielleicht schon mal gehört. Das geht dann wieder, geht wieder dann in Bindegewebe und ich glaube, die Gelenke sind ja dann so ein bisschen überdehnbar und gehört so dazu.
Also die klassischen Ehlers-Danlos, die am häufigsten beschrieben sind, das sind die Schlangenmenschen. Die können sich also biegen und bewegen. Ich habe dann die Patientin auch gefragt, wie sieht es denn aus bei Ihnen? Ja, Schlangenmensch nicht, aber einen Spagat würdest du noch hinkriegen. Mhm. Haben wir in der Praxis einen Spagat gehabt? Da habe ich gesagt, hey, super. Ja, aber wenn sie aus dem Auto aussteigt, knickst du auch mal gerne um mit ihrer Hüfte. Ne, das war dann die negative Geschichte. Schlangenmenschen haben also nicht nur positive, sondern auch manchmal eben negative Konsequenzen zu tragen. Nicht? Mhm. Aber das war schon wirklich, ich habe das dann recherchiert und mit den, also wenn man eine genetische Erkrankung hat, gibt es immer auch eine genetische Beratung. Und die haben wir dann auch, haben wir auch gesagt, das muss jetzt beraten werden, denn so eine Diagnose bedeutet, ich habe es anfangs schon gesagt, auch eine Konsequenz. Denn wenn das dominant vererbt wird, dann werden tatsächlich alle ihre Nachfahren dieses Syndrom auch erben. Das hat also für eine 39-jährige Frau sicherlich auch eine Konsequenz bezüglich Familienplanung. Mhm. So habe ich das. Ne? Ich habe gesagt, auf alle Fälle, da ist jetzt die Kompetenz von mir in der genetischen Beratung erschöpft. Da brauchen Sie jemanden, der Sie da sozial im Grunde genommen auch nochmal weiter aufklärt. Ne?
Und Sie sagten, dass eben diese spezielle Form, dieses sogenannte parodontale Ehlers-Danlos-Syndrom eigentlich erst 2018 entdeckt worden ist oder beschrieben worden ist. Das geht ja dann weiter darüber hinaus. Wir reden jetzt nicht nur von den Gelenken, die so leicht überdehnbar sind oder wo man leicht umknickt und das Bindegewebe ist irgendwie so ein bisschen weicher. Hat ja dann parodontal mit den Zähnen auch zu tun.
Ja, so wird das im Grunde genommen erkannt. Also man kann sich das so vorstellen, wenn Sie sich so einen Teppich vorstellen, aus dem Sie immer mal so kleine Bänder rausziehen, dann wird der Teppich irgendwann mal brüchig. Mhm. Und dieser Vorgang, der hat sozusagen, dieser genetische Effekt hat dazu geführt, dass Ihr Zahnfleisch sich immer so in dieser Art und Weise zersetzt hat und dann diese Parodontose unterhalten hat, diese Entzündung unterhalten hat. Weil quasi dieses Gen abgeschaltet oder inaktiv war. Das normale Gen sorgt dafür, dass das Zahnfleisch gesund ist. Und bei ihr war das abgeschaltet, also konnten da Bakterien angreifen und das kaputt machen. Und das hat natürlich Konsequenzen gehabt, ganz genau. Aber eine Sache fand ich schon auch noch bedeutsam. Der Fall, den ich aus 1996 gelesen hatte, der hatte höchstwahrscheinlich auch schon dieses parodontale Ehlers-Danlos-Syndrom. Das wurde aber damals nicht erkannt. Mhm. Aber wenn man diese Publikation liest, dann sieht man auf einmal, ach, der hat ja auch das, der hat ja auch das und der hat ja auch das gehabt in dem Fall. Und dann extrapoliert man und denkt sich, das war wahrscheinlich früher auch dieser Fall. Insgesamt sind nicht einmal 200 Fälle von diesem parodontalen Ehlers-Danlos-Syndrom weltweit beschrieben. Also ich habe, glaube ich, alle Literatur, die es zum Thema gibt und auch mich mit der Erstbeschreiberin in Innsbruck in Verbindung gesetzt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt therapeutisch? Ne? Das ist ja auch ganz spannend. Wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt haben wir eine Diagnose und jetzt erwartet man ja eigentlich auch, dass man eine Therapie hat.
Mhm. Und gibt's was? Gibt es dann irgendwie das Wundermittel, was alles heilt?
Tja, ich will das mal so sagen. Alle Fälle, die mir bekannt sind, haben gar keine Zähne mehr.
Okay.
Aus der Literatur. Jetzt hat unsere Patientin einige Zähne verloren, die ersetzen wir gerade implantologisch und haben sie in einem engmaschigen parodontalen Screening Und die Kollegen aus Innsbruck arbeiten an einem sogenannten Komplementinhibitor, der quasi diesen negativen Einfluss durch dieses abgeschaltete Gen, so nenne ich das mal, den wollen sie in der Mundhöhle quasi wieder rückwärts machen, sodass möglicherweise das Zahnfleisch stabiler sein kann in der Zukunft. Das ist derzeit der Stand der Wissenschaft. Und wir sind relativ stabil. Seit 3 Jahren haben wir jetzt relativ stabile Verhältnisse für sie. Und sie kommt alle 3 Monate zur Kontrolle bei uns. Und das ist zumindest schon mal eine Perspektive, die ganz weit weg ist von dem, was sie hatte, als sie zu uns kam. Da war es nämlich alle Zähne raus, Totalprothese. Und jetzt haben wir, weil wir wissen, wo die Ursache ist, einen kleinen therapeutischen Hebel zu sagen, da können wir ansetzen.
Sie sagten vorhin, die genetische Beratung, dass das ja die Dame an einer anderen Stelle, sehr fachkompetenten Stelle dann gemacht hat. Was ist denn da rausgekommen, wie die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, sagen, naja gut, es ist eine junge Frau. Wie wird das vererbt? Was hat das für Konsequenzen für Sie, fürs Familienleben oder irgendeine Planung?
Wenn man sich vielleicht schon auch als Hörer mal überlegt, hätte es eine Konsequenz für mich in meinem jetzigen Leben, wie würde ich mich anders entscheiden, wenn ich wüsste, dass mein Kind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen ähnlichen Leidensweg in Anführungsstrichen mit falschen oder mit kaputten Zähnen und so weiter hätte wie ich. Und das, da ist man vielleicht auch wieder ganz nah bei sich und sagt, möchte ich das oder möchte ich das lieber nicht.
Wenn wir nochmal auf die Symptome gucken und die ganzen Beschwerden, diese Schienbeinverfärbung, die fragile Haut, auch die Veränderung in der Hirnsubstanz, die Zähne, die da so angegriffen waren. Alles lässt sich damit erklären. Das ist ja wirklich ein Mosaikstein an Mosaikstein, was dann plötzlich, Sie sagten vorhin, naja, ich hatte das Gefühl, es waren eigentlich 5 Puzzlespiele, mit denen ich da arbeiten musste und plötzlich hat dieses Puzzle aber doch Sinn ergeben.
Ja, da freue ich mich immer wieder über meinen Beruf, dass wir diese Detektivarbeit auch auf der Basis von unwahrscheinlich viel Fachliteratur dann auch leisten können. Und das macht mich auch in gewisser Weise stolz, dass die Fachliteratur für alle verfügbar ist. Ne? Hätten wir das nicht, ich glaube 1996 war es noch nicht so möglich, so eine tolle Recherche zu machen. Also da leben wir in guten Zeiten, muss man ehrlich sagen.
Nochmal ganz zum Anfang zurückgesprungen und vom Ende aus betrachtet. Im Nachhinein ist man immer schlauer, ich weiß. Dieses Moment, da kommt jemand mit einer Überweisung, bitte alle Zähne ziehen. Sie haben ja ein bisschen innegehalten und haben gesagt, na, ich guck noch mal. Ist dieser Fall besonders für Sie, dass Sie sagen, vielleicht nicht immer gleich reinspringen, nicht sofort machen und tun, einmal kurz durchschnaufen und genau hingucken?
Also, ich will das mal anders beantworten. Als ich die Diagnose hatte, und ich war ja auch lange Zeit im Unklaren darüber, habe ich mir die Mühe gemacht und habe den Originalartikel kopiert und habe das sowohl an die Kollegen der Pathologie als auch an die Kardiologen und auch an die Neurologen geschickt. Und die Kollegin aus der Neurologie rief mich dann sogar persönlich an und sagte, sie möchte sich im Sinne der Patientin nochmal bedanken, dass ich am Ball geblieben bin. Und das ist eigentlich das größte Lob, was man bekommen kann. Und das spricht eigentlich für die Gesinnung der Ärzte, dass wir versuchen rauszukriegen, wo ist das Problem. Und die Pathologin, das fand ich ganz süß, die sagte, naja, der Befund war für uns völlig normal, aber sie haben offenbar einen Kolibri gefangen. Im Hinblick auf diese Seltenheit dieser Erkrankung. Und daran können wir doch alle arbeiten und sagen, bitte kleinen Moment Stopp und nicht sofort auf Befehl Zähne entfernen in diesem Fall oder etwas anderes machen, sondern Gehirn einschalten und sagen, ja, passt irgendwie nicht zusammen. Das ist immer dieses Bauchgefühl, wenn man sich denkt, das irgendwie stimmt das nicht. Da sollte man innehalten und einfach ein bisschen ruhig werden und dann kommt vielleicht das Ergebnis selbst zu einem.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.